Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Bauexperte trifft Bankexperte. Ich bin heute im Interview mit Thorsten Ebert und freue mich unwahrscheinlich, dass wir uns heute dem Thema Finanzierung nähern können. Du bist ein Experte sowohl in der Finanzierung als auch im Immobilienbereich. Das ist das Tolle und so bin ich ganz gespannt, was wir beide heute zusammen klären können für dich als Zuhörer, nämlich zu den wichtigsten Themen, die es um das Thema Finanzierung geht.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Thorsten, wenn du dich vielleicht als erstes einmal vorstellen magst, was ist deine Rolle bei der Sparkasse? Wie bist du überhaupt zu dieser Rolle gekommen? Und was zeichnet dich als Mensch aus? Und warum macht dir dieser Job gerade ganz viel Spaß, den du gerade dort einnimmst?
Ja, vielen Dank, Tobias. Erstmal für diese Einladung zu diesem Podcast. Ich möchte natürlich gerne zu den gestellten Fragen im Verlauf der nächsten Minuten Stellung beziehen und mich hier auch ein Stück weit präsentieren und auch die Sparkasse repräsentieren. Ja, sagt, mein Name ist Thorsten Ebert, ich bin 42 Jahre alt, komme aus Emlichheim und bin seit Januar 2011 für die Sparkasse Nordhorn tätig. Seinerzeit begonnen bin ich als Baufinanzierungsberater hier in Emlichheim. Und seit 2018 bin ich Leiter des Immobiliencenters. Und wie du richtigerweise schon gesagt hast, verantworte ich sowohl den Immobilienvermittlungsbereich als auch den Baufinanzierungsbereich, bin für das Gesamthaus zuständig als Produkt- und Konzeptverantwortlicher im Finanzierungsbereich, somit auch Ansprechpartner rund um Themen der KfW, kanalisiere die Informationen, die von der KfW kommen, und kommuniziere sie dann entsprechend weiter ins Haus. Das sind so meine Aufgaben, die ich aktuell bei uns im Hause innehabe.
Das ist doch super. Und so hat man die beiden wichtigsten Bereiche, die uns und unsere Zuhörer beschäftigen, nämlich den Bereich Immobilie, Neubau, aber natürlich auch Bestandsimmobilien, Projektgeschäft, Eigentumswohnungen, Doppelhaushälften, Reihenhäuser etc. mit dem wichtigsten Thema kombiniert, Finanzierung. Weil ohne eine Finanzierung geht in der heutigen Zeit relativ wenig. Und die häufigsten Fragen, die mir gestellt worden ist, naja, was kostet das Ganze und kann ich mir das Ganze noch leisten? Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Und dementsprechend möchten wir heute gerne einmal die 10 wichtigsten Fragen besprechen, die es rund um das Thema Hausbaufinanzierung geht, beziehungsweise wie man sich auf das erste Gespräch bei der Bank optimal vorbereiten kann, so dass man dort halt relativ schnell schaut, was kann ich mir leisten, was muss ich dort an monatlicher Rate aufbringen, was muss ich an Eigenkapital einbringen. Es sind da ganz, ganz viele Punkte, die immer wieder da kommen. Aber auch Fragen wie, was ist überhaupt eine Sondertilgung? Was verstehe ich unter Zinsbindung und Laufzeit? Ist das nicht das Gleiche? Da wollen wir heute einmal in die Tiefe gehen und schauen, dass wir einiges an Klarheit in diese Begriffe aus der Finanzwelt bringen, damit du auch wirklich gut verstehen kannst, was möchten die überhaupt von mir? Worum geht es dort? Und natürlich, wie kannst du dich optimal auf dieses Thema vorbereiten? Ich fange einfach mal mit der wichtigsten Frage an, die immer wieder gestellt wird. Wie viel monatliche Rate kann ich mir überhaupt leisten?
Ja, das ist in der Tat eine sehr gute und sehr spannende Frage, weil im Verlauf der letzten 2 Jahre, ich habe deinen Podcast ja oder verfolge deinen Podcast auch und in den letzten Folgen ist ja auch das Thema Zinsentwicklung thematisiert worden. Und zugegebenermaßen ist diese Frage mitunter eine der wichtigsten und spannendsten Fragen, die uns Kunden immer mal wieder stellen. Ganz einfach, weil in den letzten 2 Jahren, 2,5 Jahren die Zinsen so stark gestiegen sind und sich eben Kunden eine Kreditrate nicht mehr so ohne weiteres leisten können und dort wirklich auch ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Das ist wirklich so die klassische Einsteigerfrage, wenn Kunden zu uns kommen und ehrlicherweise machen wir dann immer einen Budgetcheck und gucken, was sich der Kunde überhaupt leisten kann. Als Faustformel gilt eigentlich so ein Richtwert von 1/3 des Nettogehaltes sollte, oder weniger ist natürlich immer besser, aber so maximal 1/3 des Nettogehaltes sollte für Kreditraten maximal ausgegeben werden.
Maximal.
Nochmals, Ausnahmen bestätigen ja die Regel, wenn auch eine Einkommenssteigerung absehbar ist und man so ein Stück weit auch schon in die Zukunft gerichtet das Ganze planbar machen kann, geht auch sicherlich mal mehr, aber so eine Faustformel, die man immer mal wieder auch hört und liest, besagt eigentlich so ein gutes Drittel des Einkommens sollte dafür eben aufgewendet werden. Wenn man es jetzt mal ganz einfach halten möchte an der Stelle, wenn man 3.000 Euro Nettoeinkommen hat, sollte die Kreditrate oder die Kreditraten, also nicht nur für den Hausbau, oftmals kommen ja auch noch bestehende Konsumentenkredite oder Pkw-Finanzierungen hinzu, also die Kreditraten des Nettoeinkommens sollten dann bei diesem Beispiel nicht zwingend höher liegen als 1.000 Euro im Monat.
Okay, das ist ja wirklich ganz einfach. Also wenn du, lieber Hörer, dein monatliches Nettoeinkommen, wenn ihr zu zweit seid, natürlich beides zusammen, durch 3 teilt, dann ist das so eine überschlägige Rate, die die Finanzierung bestenfalls nicht übersteigen sollte. Die zweite Frage ist, welche Kosten fallen denn beim Hauskauf oder beim Hausbau an?
Ja, also ganz klassisch, ich sag mal beim Hauskauf, je nachdem, ob ein Makler mit im Spiel ist, fallen Maklerkosten an, eine Maklerquotage an. Die liegt im Regelfall, nachdem es dort auch eine gesetzliche Änderung gab, zur Teilung dieser Quotage, im Regelfall bei 3% für den Käufer und 3% für den Verkäufer, zuzüglich Mehrwertsteuer. Ganz klassisch fallen hier in Niedersachsen 5% Grunderwerbsteuer an, beim Kauf einer Gebrauchtimmobilie. Gleichwohl beim Hausbau dann 5% auf das Grundstück.
Ja.
Und darüber hinaus rechnen wir im Schnitt immer so mit 2-2,5% Kosten für den Notar, für die Kaufvertragsbeurkundung, für die Beurkundung einer Sicherheit, einer Grundschuld, die eben darüber hinaus auch noch beurkundet werden muss.
Mhm.
Also klassisch, vielleicht mal zusammenfassend, so um die 11-12% an Nebenkosten, die anfallen.
Okay, also ich habe immer noch so 10% im Kopf, aber das ist dann schon wieder etwas veraltet, also eher 11-12, die man rechnen sollte, und dann ist halt sicherlich Küche, Möbel, so etwas kommt natürlich noch hinzu. Das ist das, was man annehmen sollte, wenn man jetzt eine gebrauchte Immobilie gefunden hat. Die nächste Frage passt da, glaube ich, ganz, ganz gut. Wie viel Eigenkapital muss ich denn mindestens mitbringen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ein schönes neues Haus zu bauen oder zu kaufen?
Ist auch tatsächlich eine sehr klassische Frage, die wir immer wieder von Kundinnen und Kunden gestellt bekommen. Ein Richtwert dafür gibt es in der Tat nicht. Möchte ich auch gleich kurz darauf eingehen und erklären, warum. Wünschenswert wären an der Stelle sicherlich so 20-25%, in Spitzen vielleicht sogar 30% Eigenkapital. Gleichwohl können das nicht alle Kunden aufbringen. Und wenn wir jetzt mal so ein klassisches Beispiel nehmen, warum nicht zwingend so ein hoher, für viele sicherlich hoher Eigenkapitaleinsatz erforderlich ist, dann gucken wir schon auch ganz stark auf die monatlichen Kreditraten respektive auf das Einkommen der Kundinnen und Kunden. Das heißt, wenn wir, ich sag mal, ein Pärchen haben, ein junges Paar, was vielleicht frisch aus dem Studium kommt, gute Jobs als Ingenieur, als Lehrerin zum Beispiel dann auch annehmen, aber in der Zeit des Studiums eben nicht die Möglichkeit hatten, viel Eigenkapital aufzubauen, dann gucken wir eben nicht zwingend darauf, diese 20-30% Eigenkapital dann noch einzubringen, sondern zielen dann mehr darauf ab, eben die Planbarkeit und Machbarkeit dieser Finanzierung eben auf Basis des Einkommens dann auch darzustellen.
Bedeutet das, wenn jemand gar kein Eigenkapital hätte? Du hast gerade schön das Beispiel gebracht, studieren. Also ich kann es von mir bestätigen, im Studium, das Studium selbst zu finanzieren, ist schwer genug. Und dann auch noch nebenbei zu sparen, halte ich für nahezu unmöglich. Und wenn jetzt wirklich gut ausgebildete junge Leute sagen, wir möchten ins Eigentum, haben sie auch ohne Eigenkapital eine Chance oder ist das eigentlich nicht darstellbar?
Nein, also es ist tatsächlich so, Eigenkapital ist wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig, wenn eben andere Parameter, Rahmenbedingungen dafür sprechen, diese Finanzierung auch ohne Eigenkapital darstellen zu können. Nochmals auf basierend auf dem Einkommen, auf der Einkommensstruktur, auf der Einkommensentwicklung der jeweiligen Kundinnen und Kunden.
Also wenn die monatliche Rate, so wie du eingangs erklärt hast, in dem Bereich ist, die beiden würden gut verdienen, können sich die Rate leisten, auch mit einer 100% Finanzierung wäre das für euch kein Problem. Wie setzt sich die Rate überhaupt zusammen?
Ja, also klassisch werden im Finanzierungsbereich, egal ob Neubau oder Kauf einer Gebrauchtimmobilie, oftmals Annuitätendarlehen bei einer Finanzierung entsprechend eingebracht und eingebaut. Und diese Annuität ist eine gleichbleibende monatliche Rate, bestehend aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil. Und während der Laufzeit bei einer gleichbleibenden monatlichen Annuität erhöht sich der Tilgungsanteil innerhalb dieser Rate und der Zinsanteil innerhalb dieser Rate fällt, sodass man entsprechend auch mit der Zeit progressiv entsprechend auch dann zurückzahlt, sprich tilgt. Ja, also der Antilgungsanteil wächst, Zinsanteil fällt während der Laufzeit.
Ja, das ist halt für viele, die das erstmal mit einem Darlehen zu tun haben, sehr, sehr komplex. Das ist der Grund, warum am Angebot immer die anfängliche Tilgungsrate steht, weil, genau wie Thorsten beschrieben hat, die ansteigt und der Zinsanteil der Rate fällt. Und das ist halt ganz wichtig, das zu verstehen, weil wenn wir jetzt die monatliche Rate, die Annuität vergleichen, zum Beispiel mit der Miete, dann müssen wir natürlich unterscheiden, dass der Zinsanteil halt ähnlich wie die Miete etwas ist, was halt am Ende des Monats weg ist. Die Tilgung allerdings ein gewisser Vermögensaufbau ist, dass man damit das eigene abbezahlt, sodass es dann irgendwann einmal das komplett eigene ist.
Absolut richtig, ja.
Und das ist gerade wichtig, wo wir jetzt ja doch aus dem Schlaraffenland raus sind. Vor 3-4 Jahren war es ja so, dass häufig die monatliche Rate beim Kauf sogar günstiger war als die Miete, wo eigentlich jeder hätte kaufen müssen, wenn es denn irgendwie darstellbar ist. Jetzt ist es natürlich wieder anders. Das heißt, man bezahlt 100, 200, 300 Euro mehr im Monat, als wenn man jetzt die gleiche Wohnung mieten würde. Und sollte natürlich schauen, was vergleiche ich dort? Vergleiche ich den Zinssatz mit der Miete oder vergleiche ich die monatliche Rate mit der Miete? Weil das ist ja was anderes. Und da würde ich jedem einmal das als Denkanstoß geben, darüber nachzudenken, wenn man doch Eigentum aufbauen möchte, dass man halt Zins und Miete vergleichen sollte. Wie läuft so ein Hausbau oder ein Kauf überhaupt ab? Wie lange dauert das? Und gerade für die Finanzierung wichtig, ab wann muss ich denn überhaupt Zinsen bezahlen und ab wann beginnt die Tilgung?
Naja, beim klassischen Hausbau wirst du vermutlich mehr dazu sagen können, wie das abläuft und wie lange die Laufzeit eines solchen Vorhabens ist. Ja, da gibt es auch keinen Pauschal- oder Richtwert, auch was den Immobilienkauf betrifft, weil es müssen zwischen den Vertragsparteien, zwischen dem Verkäufer und dem Käufer eben im Rahmen eines Kaufvertrages entsprechende Vereinbarungen getroffen werden, wann eine Hausübergabe und ein Kaufpreis entsprechend auch fließen soll. Das kann, ich sag mal, innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 4-5 Wochen über die Bühne gehen. Ja. Da kann aber auch gut und gerne mal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder Jahr entsprechend auch dazwischen liegen. Sofern Finanzierungsmittel von einer Sparkasse oder von einer Bank zur Verfügung gestellt werden, Anlaufkosten, ja, ich sag mal, erste Raten für den Hausbau, ja, Abschlagsraten, die an die Firma Stahl gezahlt werden müssen.
Ja.
Für die Inanspruchnahme des Darlehens zahlt ein Kunde Zinsen. Mhm. Ja, also für die Inanspruchnahme der Darlehensteile zahlt er Zinsen. Sobald das Darlehen komplett ausgezahlt ist, im Regelfall wird das so vereinbart, beginnt die Rückzahlungsrate. Mhm. Oftmals vergeht dann, wie gesagt, beim Hausbau dann vielleicht mal schnell 9 bis 12 Monate.
Ja. Ja,
und erst dann ist dann das Darlehen auch voll ausgezahlt und dann beginnt die Rückzahlungsrate. Bei Förderkrediten der KfW, vielleicht ergänzend an der Stelle erläutert, ist es oftmals so, dass ohnehin ein sogenanntes tilgungsfreies Anlaufjahr vereinbart wird. Das kann man sogar bis zu 5 Jahren oftmals sogar erhöhen, wenn gute Gründe dafür sprechen, zum Beispiel ein Studium oder eine Ausbildung, Fortbildung, wie auch immer, und wo dann in 3, 4, 5 Jahren vielleicht ein höheres Einkommen zur Verfügung steht, dass man sagt, ich möchte in der Zeit erstmal noch nicht tilgen. Klassisch bei der KfW ein tilgungsfreies Anlaufjahr und dann beginnt die Rückzahlungsrate.
Ja, das ist das, was man unter der sogenannten Doppelbelastung während gerade der Bauzeit spricht. Wenn ihr diesen Begriff schon mal gehört habt, darunter verbirgt sich, dass man vielleicht weiter seine Miete bezahlt, dass man in der Wohnung ja weiter wohnt, bis das neue Haus fertig ist. Und auf der anderen Seite, wie Thorsten schon erklärt hat, für den bereits abgerufenen Betrag schon die Zinsen bezahlen muss. Auch da haben wir vor 3-4 Jahren gesagt, naja, bei den Niedrigzinsen teilweise unter 1%, da kommt ja nicht viel bei raus, das kann man ja so aus dem normalen Einkommen bezahlen. Heute sollten wir da schon drüber reden, dass diese Doppelbelastung auch während der Bauzeit eine gewisse Summe erreichen kann, dass man einmal schauen sollte, ist das etwas, was man so aus dem Einkommen bezahlen kann oder muss es mit in die Finanzierung mit rein oder wie würde man es strukturieren? Aber das ist da drunter gemeint, ab dem Abruf wird für diesen Betrag, natürlich nur den ich abgerufen habe, die Zinsen bezahlt.
Das wäre ein gutes Stichwort, weil im Rahmen unserer individuellen Beratung mit unseren Kundinnen und Kunden gehen wir natürlich auch genau diese Besonderheiten durch. Ist eine Doppelbelastung innerhalb der Bauzeit noch vorhanden? Muss ein Kunde oder eine Kundin noch eben entsprechend eine Miete zahlen. Ja. Wenn das der Fall ist, bauen wir oder sollten Kundinnen und Kunden eben entsprechend einen Puffer in die Finanzierung einbauen, um die Doppelbelastung eben zu minimieren oder eben, ja, ich sag mal, nicht erstmal vor die Wand zu laufen, auf gut Deutsch gesagt, und zu sagen, oh, jetzt habe ich plötzlich neben der Miete eben auch schon Anlaufkosten für die Finanzierung, die ich so eigentlich gar nicht eingeplant hatte.
Wir sind gerade bei der Tilgung. Jetzt gibt es ja nochmal einen Begriff. Was ist denn eine Sondertilgung?
Ja, auch das ist sicherlich eine der häufigsten Fragen, die wir auch im Rahmen unserer Beratung unseren Kundinnen und Kunden stellen. Ganz einfach, weil es auch die Bankenaufsicht ein Stück weit hin erfordert, wie wichtig das Thema Flexibilität den Kundinnen und Kunden ist. Mhm. Und dort fällt dann auch der Begriff Sondertilgung. Also Sondertilgung ist eine ganz klassische Form einer Extrazahlung. Das heißt, haben Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, über Urlaubsgeld, über Weihnachtsgeld, über eine Schenkung, über eine Erbschaft, während der Laufzeit eben extra Zahlungen zu leisten, kann man damit natürlich innerhalb der geplanten Gesamtlaufzeit eines Finanzierungsvorhabens die Raten bzw. die Zinsbelastung dramatisch senken und somit auch die Gesamtlaufzeit entsprechend reduzieren. Also hat man die Möglichkeit, eine einmalige oder wiederkehrende Sondertilgung zu leisten, reduziert das die Gesamtlaufzeit in Teilen schon erheblich.
Wie lange läuft überhaupt eine Finanzierung und was ist der Unterschied zwischen Laufzeit und Zinsbindung? Das wird ja gerne verwechselt oder man geht davon aus, das ist ja das Gleiche, aber ich glaube, es sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Es
sind de facto zwei unterschiedliche Sachen. Also klassisch, der Unterschied zwischen der Zinsbindung und der Gesamtlaufzeit eines Darlehens liegt einfach darin, dass die Gesamtlaufzeit eben maximal 25, 30, vielleicht 35 Jahre sind. Die Zinsbindung aber aufgrund individueller Geflogenheiten vielleicht nur 10 oder 15 Jahre ist. Ganz einfach, weil man einen Zinssatz für 25, 30 oder 35 Jahren heutzutage gar nicht mehr zwingend festlegt. Ganz einfach, weil die Zinsunterschiede zwischen 5, 10, 15 Jahren und 25, 30 Jahren doch noch relativ groß sind und nicht zwingend, das miteinander einhergeht und Kunden vielleicht auch davon ausgehen, dass vielleicht nach 10 oder 15 Jahren gemessen an der heutigen Zinsstruktur vielleicht die Zinsen auch mal wieder fallen oder vielleicht ein Stück weit hin zumindest fallen und man dann nach 10, 15 Jahren einen Folgezins abschließt, der dann, für die Restlaufzeit von dann vielleicht noch 15 oder 20 Jahren gilt.
Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Einmal die Gesamtlaufzeit, bis wann ist es komplett zurückbezahlt und wie lange möchte man den Zinssatz festlegen? Und das ist wirklich Bauchgefühl. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen kurzfristig, es wird in Kürze wieder fallen, der Zinssatz. Weiß ich nicht. Die anderen sagen möglichst langfristig, der Zinssatz wird immer weiter steigen. Auch da, es ist Glaskugel schauen, keiner weiß es. Und jeder muss halt sagen, was für ein Sicherheitsempfinden hat man und wie lange möchte man seine Zinsen festlegen.
Das macht unseren Job als Finanzierungsberater ja auch so interessant, weil eine Baufinanzierungsberatung nicht von der Stange ist. Also es gibt ganz, ganz viele Facetten, die für eine Kundin, für einen Kunden eben entsprechend wichtig sind. Und deswegen ist das Thema Zinssicherheit immer ein individueller Gedankengang, der von Kunde zu Kunde entsprechend auch abweichen kann. Und was bedeutet Zinssicherheit? Für den einen Kunden sind 10 Jahre Zinsbindung schon eine Zinssicherheit. Für den anderen Kunden sind 15, 20 oder 25 Jahre eben Zinssicherheit. Und deswegen, es gibt ganz viele verschiedene Aspekte, die bei einer solchen Beratung eben eine Rolle spielen können. Und das Zinsbindungsempfinden und das Zinssicherheitsempfinden weicht von Kunde zu Kunde entsprechend auch ab. Darüber hinaus gibt es aber Möglichkeiten, eben mit einem klassischen Annuitätendarlehen über 10, 15 Jahre das Ganze mit einer Zinssicherheit zu unterlegen oder darüber hinaus vielleicht auch mit einem Bausparvertrag, wenn man das Ganze auch mit einer längeren oder noch längeren Zinsbindung auch abzusichern.
Ja, und das ist auch ein ganz toller Schlusspunkt für den ersten Teil des Interviews, nämlich wenn du darüber nachdenkst, ein ganz schönes neues Haus zu bauen oder ein gebrauchtes Haus zu kaufen, lass dich beraten zur Finanzierung, lass dich individuell beraten, weil jeder Mensch ist unterschiedlich und dort, Thorsten, seid ihr ein ganz toller Partner, wo man sich dran wenden kann, wo man individuell beraten wird und wirklich auf einen selber eingegangen wird. Das kann ich selber bestätigen und dementsprechend für alle, die dieser erste Teil gefallen hat. Im nächsten Teil werden wir über gewisse Punkte durchgehen, über Gerüchte. Was sind absolute No-Gos? Gibt es etwas, womit man keine Finanzierung bekommen kann? Oder muss ich mein Darlehen zwingend bis zur Rente abbezahlen? Was ist, wenn ich halt schon im fortgeschrittenen Alter bin und trotzdem nochmal kaufen oder bauen möchte? Darauf gehen wir in der nächsten Folge in einer Woche drauf ein, in diesem Podcast-Interview.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.